ARD. SWR Kultur. Forum.
Sparzwang bei der Psychotherapie. Welche Folgen haben die Kürzungen? Heute mit Doris Maul. Hallo. Weniger Geld für Therapeuten, weniger Therapiestunden für Patienten und Patientinnen. Das sieht ein neues Gesetz vor, das der Bundestag im Sommer verabschiedet hat. Psychotherapeuten und Therapeutinnen gehen dagegen auf die Straße. Sie warnen vor Praxisschließungen und vor einer schlechteren Versorgung psychisch kranker Menschen. Kritiker halten dagegen, um die Gesundheitskosten zu reduzieren, müssten schließlich alle sparen. Für Herbst sind jetzt Nachbesserungen am Gesetz angekündigt. Wie sehr gefährden die Einsparungen die Behandlung psychischer Erkrankungen im Land? Und droht dadurch vielleicht eine Zweiklassen-Psychotherapie, weil sich nur noch selbstzahlende Patienten und Patientinnen eine solche Therapie leisten können? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum in der SWR Kultur und ich freue mich auf diese Gäste. Mit dabei heute Christian Weber, Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, Christoph Kronenberg, er ist Gesundheitsökonom an der Universität Duisburg-Essen und mit dabei ist auch Dr. Christina Jochim, Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Frau Jochim, fangen wir mal mit Ihnen an. Droht durch das Gesetz tatsächlich ein Zusammenbruch der psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland, Ihrer Meinung nach?
Die Angriffe auf die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen sind in diesem Jahr beispiellos. Zusammenbruch ist zugespitzt, völlige Veränderung durchaus, weil es ein Paradigmenwechsel ist. Es ändert sich einfach auf einmal sehr viel und das wird sich zu Ungunsten auf die Versorgung auswirken. Zum einen auf die Kapazitäten, wie viele Patienten wir behandeln dürfen, zum anderen eben auch auf die wirtschaftliche Sicherheit unserer Praxen, denn hier handelt es sich um unseren Beruf und nicht um ein Hobby.
Herr Weber, Sie sagen, die Diskussion um die Kürzung der Stundensätze für Psychotherapeuten und Therapeutinnen um 4,5%, was eben Teil dieses neuen Gesetzes ist, sei eine Art Nebenkriegsschauplatz. Inwiefern?
Weil das zentrale Problem in der deutschen Psychotherapie ist nicht, und ich frage, wie viel Geld die kriegen, also verstehe gut den Ärger, aber das größere Problem ist, dass es Indizien dafür gibt, dass die falschen Leute Psychotherapie bekommen. Und zwar viele, die es nicht unbedingt brauchen und viele kriegen sie nicht, die es dringend bräuchten.
Herr Kronberg, Sie sind Gesundheitsökonom. Das heißt, Sie beschäftigen sich mit Gesundheitsmärkten und auch mit der Verteilung von Mitteln. Das neue Gesetz sieht ja unter anderem vor, Therapiestunden in Zukunft stärker zu budgetieren. Ein Budget zu haben, das ist doch eigentlich positiv, oder?
Naja, die Psychotherapeuten werden ja jetzt schon für ihre Leistung bezahlt. Was sich nur ändert, ist, dass sie jetzt extra budgetär bezahlt werden. Also jetzt werden sie Teil eines Budgets und dann wankt halt das unternehmerische Risiko von den Katzen zu den Therapeuten. Und dass die Therapeuten diesen finanziellen schwarzen Peter nicht möchten, ist nachvollziehbar. Gleichzeitig muss man auch den Gesetzgeber verstehen, dass wir im gesetzlichen System nicht mehr ausgeben können, als wir einnehmen, was wir momentan tun.
Vielleicht zu Beginn, um die Dimensionen klar zu machen, was ändert sich durch das neue Gesetz? Man muss ja sagen, im Moment ist offenbar die Honorarkürzung ja nochmal auf Eis gelegt nach einer Klage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und zwar bis zur Entscheidung im Hauptverfahren. Also was ändert sich durch das neue Gesetz für Psychotherapeuten und Therapeutinnen darüber hinaus?
Die extrabudgetäre Vergütung, dass die wegfällt, das ist so der zentralste Punkt. Aber es gibt noch weitere Einschnitte. Das eine ist tatsächlich der Wegfall der Zuschläge zu den Kurzzeitpsychotherapien als auch die Infragestellung und Angriff auf die Angemessenheitsprüfung. Das ist quasi so etwas wie eine Schutzregelung des Mindestlohns in der Psychotherapie, das durch ein Bundessozialgerichtsurteil gesichert wurde. Und dieses extrabudgetäre ist halt wirklich zentral, weil bisher wurden psychotherapeutische Leistungen außerhalb des Deckels der Töpfe in den KV bezahlt. Und das war wichtig, weil wir eine Berufsgruppe sind, die einen hohen Anstieg der Nutzung aufgrund der sehr hohen Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt, von denen wir noch lange nicht alle erreicht haben.
Herr Weber, wie bewerten Sie diese Inhalte des Gesetzes? Also wie gravierend sind die aus Ihrer Sicht für die Berufsgruppe der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten?
Man sollte vielleicht, um das einzunorden, sehen, dass wir in Deutschland wahrscheinlich immer noch mit weltweit die beste psychotherapeutische Versorgung haben. Also es gibt kein anderes Land auf der Welt, wo 300 Stunden Tiefenpsychoanalyse bezahlt werden. In Frankreich sind bei leichten mittleren Störungen bis zu 12 Stunden üblich. Es gibt in der Regel starke Begrenzungen, es gibt Beteiligung der Patienten an den Kosten. Insofern ist es, wenn man es jetzt mal zugespitzt sagen will, auch ein Jammern auf hohem Niveau in Deutschland.
Herr Kronberg, ist das ein Jammern auf hohem Niveau?
Ja, insofern, als das stimmt, dass wir relativ gut ausgebildete Therapeuten haben, die relativ lange Therapien anbieten, die vom gesetzlichen System bezahlt werden.
Ja, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir hier begrifflich präzise sprechen. Es geht nicht einfach um Budgetplanung. Hier geht es um die Anzahl der Patientinnen, die behandelt werden können. Und da wurde ein Deckel draufgesetzt. Budgetierung bedeutet die Anzahl der Patientinnen, für die man das Honorar bekommt. Es geht nicht einfach nur um eine wirtschaftliche Planung, sondern es geht letztendlich darum, wie viele Patienten kann ich in meiner Praxis behandeln. Und das ist kein Jammern auf hohem Niveau, weil wir sind bereits die Facharztgruppe im KV-System, also im gesetzlich versicherten System, die jetzt schon unterdurchschnittlich das geringste Honorar von allen Berufsgruppen hat. Und der Vergleich zum internationalen Vergleich ist zwar natürlich immer klug, nach rechts und links zu schauen, aber ich frage mich, wollen wir uns mit den schlechteren Bedingungen vergleichen? Ist das jetzt das neue Ziel?
Vielleicht hilft es auch nochmal auf die Größe der Gruppe zu schauen, die tatsächlich psychotherapeutische Behandlung benötigt. Also ich habe mal nachgeschaut, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurde 2024 bei 40,9% der gesetzlich versicherten Erwachsenen eine psychische Störung in der ambulanten Versorgung diagnostiziert. Das heißt, es gibt einen sehr hohen Bedarf, Herr Weber, oder?
Naja, also nach den epidemiologischen Untersuchungen leiden ungefähr 30% der deutschen Bevölkerung an einer diagnostizierbaren psychischen Störung nach Katalog. Also es geht dann im Grunde in Richtung 20 Millionen Menschen. Wenn man die alle versorgen wollte, dann müssten wir die Zahl der Psychotherapeuten mindestens verzehnfachen. Das heißt also, wir müssen eine Auswahl treffen, auch von den Leuten, die die Kriterien einer psychischen Störung erfüllen. Und das heißt, es müssen die behandelt werden, die stark belastet sind. Und da gibt es halt mehrere Indizien, die zeigen, dass es nicht ordentlich funktioniert. Das sehe ich als ein zentrales Problem an.
Woran liegt das?
Kann man nur spekulieren. Also ich meine, die bösen Leute sagen, es machen sich alle ein bisschen gemütlich. Es ist für einen Psychotherapeuten auch leichter, einen leicht depressiven Menschen zu behandeln, als einen, der eine schwere Persönlichkeitsstörung hat. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die wirklich schwer Erkrankten sich schwer tun, einen Platz zu finden. Also es ist ja bekannt, dass es nicht so leicht ist, einen Platz zu finden, zumindest außerhalb der Großstädte. Und wenn sie schwer depressiv sind, dann sind sie nicht in der Lage, stundenlang, tagelang herumzutelefonieren, bis sie irgendwo den einen Platz kriegen. Und da besteht die Gefahr, dass sie ein bisschen rausfallen aus der Versorgung.
Ach, da muss ich tief einatmen. Denn in der Tat müssen wir doch gucken, wie wir die Gelder der Solidargemeinschaft verteilen. Nicht anhand von Indizien und potenziellen, an der Stelle aus meiner Sicht wirklich Falschbehauptungen aufbauen, sondern anhand von wissenschaftlichen Daten. Und es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beleg, der diese These stützt.
Welche jetzt genau?
Die These, die ja dahinter steht, ist das schädliche Narrativ, das gesagt wird, eine leichtere Depression ist ja irgendwie leichter zu behandeln und es werden nicht die richtigen behandelt. Psychotherapeutinnen haben 5 Jahre Studium, eine Approbation, 5 Jahre Fachweiterbildung. Und dann soll ich nicht auswählen können, welcher Patient, welche Patientin Behandlung braucht oder nicht. Welcher anderen Facharztgruppe wird so etwas vorgeworfen? Ich glaube, hier geht es noch um anderes.
Es gibt schon wissenschaftliche Indizien, vor allem zwei. Das eine ist, es gibt die sogenannte Anpassungsstörung, die in den repräsentativen epidemiologischen Untersuchungen kaum vorkommt. Die wird häufig gar nicht aufgeführt oder sie wird irgendwie mitsummiert unter den ganz leichten Depressionen. Die wenigen Studien sagen so 0,5 bis 1%. Und die Anpassungsstörung ist aber bei den niedergelassenen Psychotherapeuten die häufigste Diagnose mit so um die 15%. Das ist ein starkes Indiz, dass da irgendwas nicht läuft. Der zweite Punkt ist, dass die Zahl der Psychotherapeuten und Therapeutinnen von 2001 bis 2006 oder irgendwie sowas sich nahezu verdoppelt hat.
Von 2006 bis 2021.
Okay, und die Krankheitslast ist nicht zurückgegangen. Und das ist schwer zu erklären, wenn man davon ausgeht, es sind ja keine Beinbrüche, sondern es sind Krankheiten, die chronifizieren, wenn sie behandelt werden. Sollte der Prozentanteil in Deutschland geringer werden. Das ist aber nicht der Fall. Und das können Sie nur erklären, wenn Sie postulieren, dass die Zahl der Störungen extrem zugenommen hat. Aber das lässt sich eigentlich mit den guten epidemiologischen Untersuchungen bis Corona zumindest nicht nachweisen.
Herr Kronberg, ich will Sie auch mal wieder ins Gespräch holen, wenn zwei sich streiten. Freut sich der Dritte, heißt es ja. Sie haben ja zusammen mit Ihrem Kollegen Kai Miele Anfang dieses Jahres eine Studie veröffentlicht, in der es darum ging oder geht, wie sich ein größeres Angebot an Psychotherapie auf die Behandlung von Patienten in Deutschland auswirkt. Was sind die wesentlichen Ergebnisse? Also weil wir gerade auch über die Angebotsseite geredet haben, hilft mehr?
Genau. Bevor ich über Studie rede, noch ein Kommentar zu Herrn Weber. Es stimmt, dass die Anzahl der Köpfe der Psychotherapeuten gestiegen ist, aber gleichzeitig ist auch der Teilzeitarbeitsanteil stark gestiegen. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit der Zahl. Aber genau, ich habe mit meinem Kollegen Kai Miele ein Arbeitspapier veröffentlicht, wo wir uns 38.000 Menschen anschauen, die 2017 stationär psychiatrisch behandelt wurden und die laut Leitlinie eine Psychotherapie nach der Entlassung erhalten sollten. Und wir finden erstmal, dass im Jahr nach der Entlassung überhaupt nur 26% einer Therapie bekommen, was uns überrascht hat. Und dass, wenn es mehr Therapeuten vor Ort gibt, erhöht das zwar die Zahl der Behandelten um ca. 8%, aber es verschiebt leider nicht, wer behandelt wird. Also die Charakteristika der Menschen, die behandelt werden, ist ziemlich identisch. Und das war unter der bisherigen Budgetierung.
Und was sagt uns das? Oder was für ein Argument lässt sich daraus ableiten?
Naja, dass es ein Problem gibt und dass wir aber nicht wissen, wo das jetzt herkommt. Das ist aber aus meiner Sicht auch zweitrangig, jetzt hier Schuldzuweisung zu machen, ist nicht zielführend, sondern es geht darum, daran zu verbessern, wie sich Therapeuten und Patienten finden, dass man denen hilft, sich zu finden.
Und dieses zu verbessern, dass sich Therapeuten und Patienten finden, das spielt aber in der gegenwärtigen Diskussion, in der aktuellen gegenwärtigen Diskussion keine wirkliche Rolle, Frau Joachim, oder? Da geht es eher um die Sorge, um die Gefahr, die Therapeuten und Therapeutinnen sehen, dass Praxisschließungen drohen angesichts der Budgetierung, die da eingeführt werden soll, richtig?
Die Sorge, die damit ganz klar einhergeht, ist ja, dass wir merken, wir haben irre lange Wartelisten, ständig Ansprache. Wir wüssten, wie wirksame, leitliniengerechte, auch in Leitlinien hauptsächlich empfohlene Behandlung durch Psychotherapie geht. Wir könnten sie anbieten und wir können es nicht, weil man uns begrenzt. Und das ist ja letztendlich ja das, worum es geht. Dieses, wie sich Patienten und Psychotherapeuten finden, hat sich eigentlich seit der sogenannten Richtlinienform 2017 verbessert durch den Zugang zur sogenannten psychotherapeutischen Sprechstunde, dass das Steuerungsinstrument ist, in dem man eben schaut, welche Erkrankung, ob überhaupt eine Erkrankung liegt vor, Indikation und dann eben Steuerung, welches Angebot im Gesundheitssystem oder manchmal auch außerhalb des Gesundheitssystems ist notwendig.
Nicht so schnell, Sie sind so schnell. Ja. Wo wird da geschaut? Also wer schaut da wie?
Die psychotherapeutische Sprechstunde wird durch PsychotherapeutInnen angeboten und dort schaut man sich genau an, was liegt vor und was genau wird hier benötigt. Und wir können ein Kapazitätsproblem nicht ständig zu einem Allokationsproblem machen, weil das passiert in dieser Debatte aus meiner
Sicht. Das müssen Sie
bitte
nochmal übersetzen.
Es wird letztendlich ein Stück weit hier vermutet, es werden vorhin viel das sozusagen nicht die richtigen behandelt. Und ich habe immer noch keinen wissenschaftlichen Befund dafür gehört. Nämlich Ihre Studie, Herr Kronberg, das, was ich bisher darüber gelesen habe, es ist ja noch nicht vollständig, glaube ich, begrüße ich sehr, dass man sich diese wichtige Schnittstelle stationär ambulant anschaut. Weil in der Tat erleben wir das sehr viel, dass es da Behandlungsabbrüche gibt und dass es dann nicht weitergeht. Aber das damit zu verbinden, dass das an den Psychotherapeutinnen liege, dass die nicht die richtigen aufnehmen. Das passt aus zwei Gründen nicht zusammen. Erstens.
Das habe ich auch gar nicht gesagt.
Dann stellen Sie es nochmal richtig, Herr Kronberg.
Also wir finden, dass zusätzliche Therapeuten vor Ort zu mehr Behandlung führen, aber dass sich die Auswahl der Patienten nicht ändert. Das bedeutet aber nicht, dass die Psychotherapeuten daran schuld sind. Wir können auch basierend auf unserer Studie keine Schuldzuweisung machen und wollen das auch gar nicht. Okay, das möchte ich klarstellen.
Gut, danke.
Gleichzeitig besteht ja ein Allokationsproblem, das sehen wir und daran könnte man oder müsste man arbeiten. Den Punkt sehe ich schon.
Ja, das verstehen Sie unter Allokationsproblem schon, auch dass die Leute, die es am dringendsten brauchen, nicht behandelt werden. Teilen Sie da meine Ansicht.
Wir haben uns jetzt nur die Leute angeschaut, die stationär entlassen werden. Das heißt, ich kann nur zu diesen Personen etwas sagen. Sie haben eben auch gesagt, dass es Leute gibt, die gar keine Therapie brauchen. Dazu kenne ich keinen Befund.
Ja, aber das ist ja ein sehr spezielles Problem. Und das sind ja schon die schweren Fälle, die stationär behandelt wurden. Die böse Vermutung ist...
Wir haben in Deutschland die zweitmeisten Psychiatriebetten in der EU. Und wir haben im ersten Quartal nach der Entlassung 20% Wiederaufnahme. Also so selten ist es dann auch nicht.
Vielleicht gehen wir jetzt nochmal zwei Schritte zurück. zu Frau Jochim, denn ich hatte ja Herrn Kronenberg gebeten, das richtig zu stellen. Vielleicht können Sie noch mal da anknüpfen, wo Sie waren, Frau Jochim.
Ja, genau. Und die zweite Behauptung, dass nur leichtere Erkrankungen behandelt werden. Also erstmal muss man aber es ist ja schon ein Vorwurf, der im Raum gestellt wurde. Das sind also zwei Punkte. Erstens, würden wir das auch so für somatische Erkrankungen machen? Ich muss immer wieder daran denken, ich würde auch eine leichte Niereninsuffizienz behandeln, weil sie eine behandlungsbedürftige Störung ist und nicht erst warten, bis es daraus eine schwere Niereninsuffizienz ist. So ist es mit der Anpassungsstörung. Es ist eine Fehlannahme aus meiner fachlichen Sicht zu sagen, die Anpassungsstörung ist per se eine leichte Erkrankung. Das Beschwerdebild in der Diagnostik muss schon mal so schwer sein, dass ein pathologischer, also ein krankheitswertiger Zustand vorliegt. Zweitens, gerade ich nicht nur als Psychotherapeutin, sondern auch als Psychoonkologin kann sagen, zum Beispiel aufgrund der bestimmten Diagnosekriterien kann eine Anpassungsstörung auch mit Suizidalität zum Beispiel einhergehen. Das heißt, das ausschließlich an Diagnosen festzumachen, ist fachlich unvollständig.
Ja, das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe auch nicht bestritten, dass die Anpassungsstörung immer belanglos ist. Sie hat ja in der Tat eine sehr hohe Suizidalität.
Wie ist denn eine Anpassungsstörung definiert?
Es geht im Grunde darum, dass es Reaktionen auf Lebenskrisen sind, die noch nicht den Krankheitswert einer Angststörung oder Depression erreichen, aber trotzdem als behandlungsbedürftig erscheinen. Und das bestreitet niemand, dass sie dramatisch sein kann, weil die ist ja zum Beispiel Liebeskummer bei Jugendlichen, würde man als Anpassungsstörung machen, definieren uns eine der wichtigsten Gründe für Suizid. Also das nicht. Das Problem ist nur dieses extreme Missverhältnis zwischen den Zahlen, die zu erwarten wären nach der wissenschaftlichen Epidemiologie und denen, die in den Praxen gezählt werden. Und das ist ein starker Hinweis darauf, dass dort so eine Art Resterampe ist, wo man Leute halt diese Diagnose gibt, um was mit ihnen zu tun, obwohl die klassische Depression oder Angststörung nicht gerechtfertigt ist. Dieses Missverhältnis müssen Sie mir erklären, Frau Jochim.
Das mache ich sehr gerne. Fachlich gesehen ist es nämlich hier so, dass bloßer Liebeskummer etc., der hier gerne ins Feld geführt wird, immer wieder, das ist eine normale Lebenskrise, schwere Erfahrung, die viele von uns durchlitten haben und keine Erkrankung. Bei einfach Liebeskummer wird niemand, der 10 Jahre in seine Qualifikation investiert hat, eine psychische Erkrankung diagnostizieren, sondern soziales Hilfesystem vermitteln etc. und empfehlen. Und das meinte ich vorhin mit anderen Angeboten in der Gesellschaft ansteuern und keine psychische Erkrankungsdiagnose geben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, der Vorwurf lautet, wenn wir es jetzt auch mal ein bisschen von der Anpassungsstörung lösen, dass grundsätzlich der Zugang zur Therapie in Deutschland zu niedrigschwellig ist. Also man sehr leicht als therapiebedürftig eingestuft werden kann, Frau Jochim. Sind die Einstiegshürden zu niedrig, selbstkritisch betrachtet?
Keinesfalls. Wir haben erstens hochqualifizierte Fachkräfte. Wir haben eine psychotherapeutische Sprechstunde. Wir haben dann bei den, wo es dann längeren geht, ein sogenanntes Gutachtenverfahren. Wir haben sowieso als verkammerter Heilberuf auch Fortbildungsverpflichtung, Nonstop, Supervision, Intervision, Qualitätszirkel. Ich bin absolut bereit, die These von Herrn Weber mir anzuschauen, weil die ist ja in der Tat spannend. Warum gibt es da einen Unterschied zwischen den epidemiologischen Studien und den Diagnoseerhebungsaspekten? Aber dann muss man sich das anschauen. Warum ist das so? Was sind die Unterschiede?
Genau.
Hingegen für die These, da werden jetzt hier sich leichte Leute ausgepickt, für die habe ich immer noch keinen Beweis gehört und den hätte ich gerne.
Sie können mir den nicht erklären, diesen Unterschied. Und eine naheliegende Erklärung ist, dass sie als Verlegenheitsdiagnose dient, wenn man die anderen Diagnosen nicht rechtfertigen kann. Um das richtig wissenschaftlich zu untersuchen, müssen Sie irgendwie 1000 niedergelassene Psychotherapeutinnen nehmen und gucken, wie valide sind deren Diagnosen so. Das ist methodisch extrem schwierig, wahrscheinlich kaum durchführbar. Aber es sind halt so einige Indizien. Das andere war, eben mit dieser starken Steigerung der Zahl der Psychotherapeuten stimmt. Das sind mehr in Teilzeit, aber Sie können, glaube ich, nicht bestreiten, dass das Behandlungsangebot stark zugenommen hat. Wenn es nicht 100% ist, sondern vielleicht 70%, 60%,
dann
müsste ein Effekt nachweisbar sein in der allgemeinen Gesundheitslage und der ist nicht da.
Bei der einen Frage, Herr Weber, bin ich bei Ihnen zu sagen, es wäre interessant, da mal zu schauen, warum ist der Unterschied. Nur statt einer Unterstellung würde ich dann gerne tatsächlich erstmal die wissenschaftlichen Daten haben und dann können wir weiterschauen. Hingegen sozusagen hier unlautere, unfachliche Absichten unterstellen, ist aus meiner Sicht einfach problematisch, weil das zu falsch aufgesetzten Narrativen, die dann zu politischen Fehlentscheidungen auf Kosten von Menschen mit psychischen Erkrankungen passieren. Zu dem zweiten Punkt sehr gerne. Hier gibt es klare Zahlen. Ungefähr 8% gibt es den Kapazitätsanstieg, nicht wie Sie gesagt haben, Anzahl der Köpfe. Und auch gerne hier eine kleine Präzisierung, weil das in der Tat in der öffentlichen Debatte etwas missverstanden wird. Halbe Sitze, also sogenannte anteilige Sitze, sind eben nicht unbedingt Teilzeitbeschäftigung, sondern das ist einfach die Benennung, die Terminologie, wie man das halt so nennt, ganzer Sitz, halber Sitz, also ein anteiliger Versorgungsauftrag. Und das bedeutet, man hat einfach eine ganze Praxis zu zwei halben Praxen geteilt. Dadurch hat man in der Tat, so hat es auch Herr Kronberg vorhin richtig gestellt, mehr Köpfe, aber nur ungefähr 8-12% mehr Versorgungskapazität in den ganzen letzten Jahrzehnten. Und letzter Punkt, ich nenne das ein Stück weit ein Eisbergproblem. Wir haben nämlich wissenschaftliche Daten, die zeigen, von all den Menschen mit psychischen Erkrankungen nehmen ungefähr nur 30% überhaupt fachspezifische Psychotherapie oder Psychiatrieleistungen in Anspruch und Psychotherapie nur 15% ungefähr. Das sind schon etwas ältere Daten, aber die zeigen einfach ein Problem. Wenn ich vom Eisberg nur eine kleine Spitze abtrage, dann bleibt da immer noch sehr viel Eisberg übrig. Und das ist die Situation.
Sparzwang bei der Psychotherapie. Welche Folgen haben die Kürzungen? Das ist das Thema in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei Dr. Christina Jochim, die Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, Christian Weber, Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Christoph Kronenberg, Gesundheitsökonom an der Universität Duisburg-Essen. Und auf Sie möchte ich jetzt kommen, Herr Kronenberg. Wir haben uns ja jetzt in der Diskussion gefühlt so ein bisschen wegbewegt von diesem neuen Gesetz, diesem Wortungetüm GKV, Beitragsstabilisierungsgesetz. Da möchte ich jetzt nochmal hinkommen, weil Sie vorhin so einen Ansatz gemacht haben, dass Sie gesagt haben, also es gäbe durchaus positive Aspekte dieses neuen Gesetzes und es gäbe negative Aspekte. Und als einen negativen Aspekt haben Sie angedeutet, die Streichung der Kurzzeittherapie. Vielleicht können wir damit mal weitermachen mit Ihren Argumenten, warum Sie die vorgesehene Streichung der Kurzzeittherapie für sehr negativ halten.
Naja, das glaube ich relativ schnell erklärt. Wenn wir Leute für etwas mehr bezahlen, dann werden die, wenn es ihnen möglich ist, tendenziell davon auch mehr machen. Und wenn wir das dann streichen, machen wir tendenziell davon weniger. Und Kurzzeittherapie würde uns halt ermöglichen, auch mehr Leute zu erreichen mit den Therapeuten, die wir haben. Aber das zu streichen, erschließt sich mir nicht. Gleichzeitig werden an anderen Stellen Bürokratie abgebaut. Also soll zum Beispiel der Konziliarbericht teilweise abgeschafft werden nach Entlassung aus der Psychiatrie, was jetzt eine Hürde abbaut. Wir haben eben über Hürden geredet. Und der gemeinsame Bundesausschuss wurde gebeten, sich zu äußern, wie man eine Dringlichkeitsprüfung in der Sprechstunde, die Frau Jochim eben genannt hat, einbauen könnte. Und das könnte dann ja schon zu einer Verbesserung der Allokation führen, je nachdem, wie es ausgestaltet ist, was wir noch nicht wissen. Also kurz zusammengefasst würde ich sagen, dass der erste offensichtliche Nachteil die Abschaffung des Zuschlages für Kurzzeittherapie ist und Vorteil ein kleiner Abbau von Bürokratie und eine Verbesserung der Allokation.
Was sagen die anderen? Also wie gewichten Sie die Vor- und Nachteile des neuen Gesetzes? Möglicherweise, Frau Jochim, Sie sehen gar keine Vorteile.
Auch die Einschätzung von Herrn Kronenberg, dass die Abschaffung des Konsiliarberichtes ein Abbau von Bürokratie ist, die teile ich in der Tat. Es ist halt nur natürlich im Vergleich zu den Nachteilen ein sehr kleiner Vorteil, weil die Nachteile ganz klar auf der Hand liegen. Ich lasse es auch nicht gelten, wenn es immer wieder dann manchmal in der Diskussion der Öffentlichkeit hieß, naja, wir haben es vorhin kurz gesagt, wir müssen halt Geld sparen, es ist nicht mehr Geld da. Das hier ist ja kein Spargesetz, sondern ein Kostenverschiebungsgesetz und Kürzungsgesetz. Wir wissen doch an dieser Stelle, unbehandelte psychische Erkrankungen erzeugen auch volkswirtschaftliche Kosten. An allererster Stelle Kosten für das Individuum, für die betroffenen Familien, Angehörigen, das Umfeld und eben die Person selbst, aber eben auch volkswirtschaftliche Kosten in Form von Fehltagen, Frühberentung, Folgeerkrankungen. Und diese Kosten verschwinden ja nicht einfach, wenn man an der Psychotherapie spart. Sie werden nur verschoben zu Arbeitgebenden, zur Rentenversicherung, zu teuren stationären Behandlungen.
Kritiker halten dagegen, um die Gesundheitskosten zu reduzieren, müssen schließlich alle sparen. Was sagen Sie denn dazu, Frau Jochim?
Wir sparen hier nicht. Es kommt kein Sparen dabei raus. Es kommt eine Versorgungskürzung. Die Kosten tauchen woanders wieder auf und deshalb ist es kein Sparen.
Also so einfach mit dem Rasenmäher zu kürzen, Therapeuten zu demotivieren und in Probleme zu bringen, ist Unsinn. Der Vorteil, finde ich, ist, dass mal an dem System gerüttelt wird und man sich überlegt, wie man das besser organisieren könnte. Und wir hängen jetzt so an Honoraren und Sitzen und so weiter. Ich glaube, man muss sich noch andere Punkte anschauen. Der eine Punkt wäre, es geht ja nicht nur um schwere und leicht Erkrankte. Ein anderer Punkt wäre, dass man massiv schaut, dass man eher bei den Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen ansetzt. Weil 75% der psychischen Krankheiten entstehen im Alter von bis zu 24. Und wenn man insgesamt die Krankheitslast mindern will, sollte man viel mehr in die Richtung gehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wo ich finde, man mehr diskutieren muss, die Frage ist, wie lang müssen diese Therapien sein? Wir haben da so halt die Standards, da wird dann eben eine Staffel genehmigt. Und ich frage mich, wird die immer ausgenutzt? Wird nur so lang behandelt, wie es nötig ist? Da habe ich unklare Statements. Aber ich finde, man sollte mal überlegen, wie kriegt man eine präzisere Behandlung mit, dass jeder so viel Psychotherapie kriegt, wie er braucht. Was ich zum Beispiel irritierend finde, dass, ich glaube, so 40% der Menschen werden noch mit psychodynamischen Verfahren behandelt, die tendenziell eher länger sind. Dabei hat die Verhaltenstherapie die beste Studienlage. Wieso muss jemand bis zu 80 Stunden bei einer Analyse bis zu 300 Stunden behandelt werden, wenn man das Gleiche vielleicht auch mit 30 Stunden erreicht? Da wird sehr wenig drüber gesprochen.
Da steckt ja jetzt viel drin. Also da war zum einen dieser Aspekt Kinder- und Jugendpsychiatrie, zu gucken nach den Bedürfnissen da und dann jetzt eben diese Kritik, dass präzise Behandlungen aus Ihrer Perspektive eben ganz zentral wären. Vielleicht mögen Sie dazu mal was sagen, Frau Jochim.
Ich teile auf jeden Fall die Einschätzung von Herrn Weber, dass die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie hier besondere Aufmerksamkeit braucht. Und das erhoffen wir uns auch sehr von der Nachbesserung zum Gesetz, die ja in einem sogenannten Entschließungsantrag kommen sollen, wo hoffentlich das für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie aufgehoben wird, der Schaden, der angerichtet wurde durch das Gesetz. Und bei den anderen Punkten, naja, das sind interessante Punkte. Aber gleichzeitig müssen wir doch einfach auch schauen, worin investieren wir auch unsere Mühe des Nachsteuerns. Weil 77% der ambulanten Psychotherapien sind jetzt schon Kurzzeittherapien. Das heißt, dieses Argument mit den 300 Stunden Psychoanalyse, das sind nur 2-3% aller abgerechneten Psychotherapien. Wollen wir wirklich darauf den Fokus setzen? Und nee, dann muss man auch ganz klar sagen, hier wird immer nach fachlichen Kriterien geurteilt und nicht alles passt einfach für wen. Das heißt, wir gucken immer so lange wie nötig und so kurz wie möglich. Und das ist in manchen individuellen Fällen ein anderes Psychotherapieverfahren. Und davon hängt letztendlich auch die Behandlungsdauer ab. Psychotherapeuten behandeln bedarfsgerecht und hier wird nicht künstlich ausgereizt. Da frage ich mir so ein Stück, wo kommt die Idee her? Da interessiert mich Ihre Meinung, Herr Weber. Wenn jemand keine Erkrankung mehr hat, dann weiß ich ja gar nicht, was ich mit dem machen soll. Ich kann ja nur psychische Erkrankungen behandeln. Was mache ich denn damit?
Ich möchte jetzt doch nochmal den Herrn Kronberg reinholen. Und zwar gerade das, worüber Sie beide jetzt diskutiert haben, vielleicht dieses Maximum, diese 300 Stunden. Zurückkommen zu den Bestandteilen dieses Gesetzes, Stichwort Budgetierung. Ist eine solche Budgetierung nicht letztlich eine Möglichkeit, ein Weg, um die zu langen Therapien zu verhindern, Herr Kronberg?
Die Logik müssen Sie mir gerade noch erklären, die schließt sich mir nicht. Wie soll die Budgetierung die Therapielänge senken?
Zum Beispiel Ihr Kollege Michael Wessels, Gesundheitsökonom an der Hochschule Bochum, hält die Reform gerade hinsichtlich der Budgetierung grundsätzlich für sinnvoll. Er sagt nämlich, eine Budgetierung könne die Kosten der psychotherapeutischen Versorgung besser planbar machen. Und in diesem meine ich das, also wenn dann eben nicht 300 Stunden erlaubt sind, sondern nur noch 100 Stunden, also dass die Behandlung budgetiert ist, das würde dann doch auch die Kosten reduzieren.
Es macht schon die Gesundheitskosten planbarer und eventuell hält es die auch irgendwie in Schach. Aber gleichzeitig sehen wir die Kosten dann möglicherweise in anderen Bereichen wieder. Frau Jochen hat eben richtigerweise die Erwerbsminderungsrente genannt, der Arbeitslosigkeit, Suizidalität. All diese Dinge könnten passieren. Das Gesetz könnte dann im Netto für die Gesellschaft ein Plus oder ein Minus sein, aber im Gesundheitssystem dann eventuell Geld sparen. Momentan geben wir mehr aus, als wir einnehmen. Daher macht das aus der Perspektive des Gesundheitssystems Sinn. Aber aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive wissen wir es nicht.
Das macht es planbarer und ich ergänze gerne es macht es planbarer, aber bedeutet eben nicht unbedingt bedarfsgerechter. Und das ist doch eigentlich, wo wir hinwollen für eine gute Versorgung für PatientInnen. Ich will das nochmal verdeutlichen. Ich könnte auch sagen, alles klar, die Herz-OP hier dauert jetzt nur noch 2 Stunden, nicht mehr, weiß ich nicht, wie lange eine komplizierte Herz-OP vielleicht dauert, aber in der Regel lange. Und das wäre ja die Logik. Ich kann sagen, alles klar, nach 2 Stunden muss er aber fertig sein, fertig aus. Dadurch ist es planbarer. Aber ist es dann noch bedarfsgerecht, fachlich vertretbar? Und ist es das, was wir als Gesellschaft wollen im Umgang mit psychischen Erkrankungen?
Ich würde sagen, eine generelle Kürzung ist Blödsinn, nicht? Es geht ja darum, dem einzelnen Menschen gerecht zu werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Bloß der Punkt ist, wenn man die richtigen Menschen behandelt, das heißt primär die Schwerkranken, dann ist auch der gesellschaftliche Vorteil noch größer, als wenn man einfach vielleicht ein bisschen fahrlässig ist bei der Auswahl der Patienten. Und deshalb ist das schon ein zentraler Punkt. Und dieses Argument mit den Anpassungsstörungen habe ich hier noch nicht widerlegt gehört. Das ist ein zentrales Argument.
Aber vielleicht muss man gar nicht von Fahrlässigkeit sprechen, sondern tatsächlich auf die gesellschaftliche Stimmung schauen auch mal. Sie haben die gesellschaftlichen Folgen angesprochen, Frau Jochim, aber auch, wenn man auf die andere Seite guckt, wie ist die Befindlichkeit, wie ist die Stimmung in der Gesellschaft? Welche Rolle spielt der Imagewandel psychischer Krankheiten in der Gesellschaft? Nämlich, dass sie nicht mehr stigmatisiert sind, wie es früher der Fall war, führt das zu einer Inflationierung.
Entstigmatisierung und in wie viele Menschen Behandlung aufsuchen, hat natürlich miteinander zu tun. Und das haben wir uns, das wissen wir. Und das ist ja ein Fortschritt letztendlich. Und das ist ein guter Fortschritt. Aber dass sie komplett entstigmatisiert sind, das teile ich nicht. Dafür erlebe ich noch viel zu viel Schamgefühle, wenn Menschen dann letztendlich Psychotherapeutinnen aufsuchen. Aber das daraus abzuleiten, dass dadurch das inflationär und nicht sachgerecht, bedarfsgerecht in Anspruch genommen wird, das teile ich nicht. Dafür gibt es auch keinen Hinweis, noch nicht mal Indizien aus meiner Sicht und erst recht keine wissenschaftlichen Belege. Warum sollte das so sein? Was ist die Annahme dahinter?
Naja, wir sind ja immer noch an dem Punkt, werden im System, so wie es jetzt ist, werden die Richtigen behandelt? Ich glaube, das ist hier verschiedentlich gefallen, dieser Begriff. Und wie wird festgestellt, wer die Richtigen sind? Und was ich auch noch eine wichtige Frage finde, ist die nach der Effizienz. Also gibt es regelmäßige Evaluationen? Wie sieht es da aus?
Natürlich gibt es das. Also neben der hohen Qualifikation mit über 10 Jahren von Psychotherapeuten habe ich vorhin auch Qualitätszirkel, Supervision, Intervision erwähnt. Und bei den Psychotherapien, die dann wirklich in die Langzeittherapien gehen, gibt es auch sogenannte Gutachtenverfahren. Also es ist jetzt schon ein hoher Aufwand. Und das ist eine aus meiner Sicht so gefährliche These, die jetzt nicht nur meine Fachlichkeit als Psychotherapeutin adressiert, sondern was sagt das denn über die Menschen und über das Erleben der Menschen, die dann in die Praxen kommen? Es ist jetzt schon so, dass ich so häufig erlebe, dass Menschen eher zu spät als rechtzeitig kommen, weil sie eben gedacht haben, bin ich überhaupt krank genug, ist es schlimm genug, darf ich darüber reden? Also die jahrhundertelange Stigmatisierung sitzt noch so tief, dass wir mit dieser Debatte letztendlich auch diesen Menschen vermitteln, du bist nicht wirklich krank. Und zwar auf keinerlei wissenschaftlichen Grundlage. Für diese These gibt es weiterhin keine Belege. Und ich kann erst Argumente liefern, wenn ich eine wissenschaftlich belegte These vor mir habe.
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir 30% psychiatrische Diagnosen hätten, wenn wir alle Leute in Deutschland scannen würden. Die erfüllen die Kriterien von ICD-10, der im Moment noch verwendet wird.
Mhm. Was ist das genau, müssen Sie bitte erklären.
Das ist der psychiatrische Diagnosekatalog, nach dem die Ärzte und Therapeutinnen abrechnen müssen, wo die Symptome aufgeführt sind, die eine psychische Störung ausmachen, eine Depression, eine Angststörung. Da sind dann irgendwie 9, 10, 12 Symptome und mit denen verbunden sind dann Fragebögen. Und so wird offiziell eine Krankheit diagnostiziert. Und diese Zahl ist halt extrem hoch und die können wir alle nicht behandeln. Wir müssen da ziemlich stark selektieren. Und da würde ich gerne mal wissen, wie soll man das machen nach Ansicht von Frau Jochim?
Da haben Sie völlig recht. Natürlich gibt es jetzt schon eine Selektierung und eine Triage, nämlich durch die psychotherapeutische Sprechstunde. Es gibt ein aufwendiges Gespräch, diagnostisches Interview, man erhebt die Symptome, man schaut, passt das in jahrzehntelange Forschung, die hinter diesem Klassifikationssystem des ICD-10 steht. Und wenn eine Diagnose vorliegt, dann wird die gestellt. Und dann schauen wir natürlich nach so etwas auch wie ein Stück weit Teilhabekriterien. Dann gibt es so sogenannte GAF-Skala, also die über die da nochmal auch kategorisiert schaut, so wie in den verschiedenen Funktions- und Lebensbereichen jemand unterwegs ist, weil sich daran Patientinnen natürlich sehr unterscheiden, wie gut sie das Gesundheitssystem, Psychotherapie, aber auch das Gesundheitssystem generell in Anspruch nehmen können. Und da braucht es halt manchmal Unterstützung. Also wir als DPTV haben zum Beispiel schon lange gefordert, dass man zum Beispiel Soziotherapie besser ausbaut. Die ist eigentlich genau dafür gedacht, dass es Menschen einfach gibt, die sind so schwer auch beeinträchtigt in ihrer Teilhabefähigkeit durch die Erkrankung, dass die jemanden brauchen, der sie stärker an die Hand nimmt und ihnen eben ermöglicht, Leistungen des Gesundheitssystems in Anspruch zu nehmen. Ja. Und da mal hinzuschauen, das ist doch eher der Punkt, wenn wir uns schauen, wie können wir die Versorgung verbessern.
Sehen Sie das auch so, Herr Kronberg?
An dem Punkt tue ich mir ein bisschen schwer, weil Stigmatisierung generell schwer zu messen ist und in der Tat ich dazu keine guten Studien kenne, weil es einfach schwer zu fassen ist. Aber ja, generell gibt es sicher viele Leute, die eine Diagnose erfüllen. Selbst innerhalb dieser Leute müssen wir überlegen, welche davon wir behandeln. Und daran denkt der Gesetzgeber unter anderem ja auch, weil er diese Dringlichkeitsprüfung in der Sprechstunde in irgendeiner Art, die wir noch nicht kennen, einführen will.
Er will diese Dringlichkeitsprüfung einführen.
Ja, Dringlichkeitskriterien, genau.
Genau, Dringlichkeitskriterien. Mhm. Also das ist Teil des Gesetzes, das jetzt ja auch schon durchgegangen ist durch den Bundestag. Und jetzt, ich hatte es eingangs gesagt, die Honorarkürzungen sind auf Eis gelegt nach einer Klage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und gleichzeitig gibt es einen Entschließungsantrag von CDU und SPD. Die Bundesregierung will das Beitragsstabilisierungsgesetz hinsichtlich der Psychotherapeuten und Therapeutinnen nachbessern. Was ist da genau als Nachbesserung vorgesehen?
Der Entschließungsantrag sieht vor, und das zeigt uns, dass der Gesetzgeber eben erkannt hat, dass die gravierenden Einschnitte massiv versorgungsverschlechternd sind, sodass eine Nachbesserung in einem sogenannten Entschließungsantrag erfolgen soll. Und zwar soll ein Stück weit zurückgerudert werden, zumindest in einem kleinen Umfang. Das betrifft bestimmte Gruppen. Das betrifft einmal die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, wie weiterhin extra budgetär bleiben soll. Und es sind noch ein paar andere Kriterien formuliert, die besagten Dringlichkeitskriterien, dass Patienten, die darunter fallen, weiterhin extra budgetär möglicherweise vergütet werden, als auch sogenannte besonders vulnerable Gruppen. Und das in der Tat ist sinnvoll. Es ist eine Verbesserung, der Verschlechterung bleibt in der Summe eine Verschlechterung. Aber natürlich ist es gut, dass es zumindest an dieser Stelle eine Nachbesserung gibt.
Wie bewerten das die anderen beiden? Vielleicht Herr Weber zuerst.
Ich will nur noch mal betonen, dass man schauen sollte, wirklich wie viele Stunden jemand braucht. Also Frau Jochim sagt ja, es wird nicht ausgenutzt. Ich kenne diese Meinung von den Therapeutenvereinigungen. Andere sagen anderes, keine Ahnung. Aber ein Punkt wäre noch mal schon die psychodynamischen Verfahren, also Langzeitanalyse sind nur wenige Prozent, das stimmt, aber psychodynamische Verfahren an sich 40%, und ich glaube, die werden in der Regel keine Kurzzeittherapien sein mit 16 Stunden oder 8 oder weiß ich was, sondern das geht relativ lange, und da würde ich noch überlegen, ob man nicht mehr steuern muss. Ich meine, es ist wahnsinnig. An den Universitäten findet eigentlich nur noch Verhaltenstherapie statt. Es gibt zwei Lehrstühle. Der eine ist gerade nicht besetzt, weil der Inhaber gestorben ist. Der andere ist noch nicht besetzt, also Kassel und Frankfurt. Mhm. Und die machen aber einen wesentlichen Teil der psychotherapeutischen Versorgung aus. Finde ich etwas schwierig. Also ich glaube, da ist noch Potenzial, andere Möglichkeiten, Stunden zu sparen, bei Gruppentherapie, die, glaube ich, leicht zunimmt mittlerweile. Und dann der Einsatz von KI und Chatbots, wo ich glaube, relativ viel passieren wird und wo man sich auch überlegen muss, wenn das System so teuer bleibt, ob dann die Politik, die Gesundheitspolitik nicht drauf drängen wird, mehr KI einzusetzen.
Vielleicht noch ein Satz dazu von Ihnen, Frau Jochim, bevor ich dann den Herrn Kronberg frage, zu KI und Einsatz von Psycho-Apps.
Da denke ich nicht, dass das groß wirklich eine Veränderung geben wird. Letztendlich, wer hat denn ein Interesse daran? Ich sehe, dass bestimmte Tech-Firmen das auf den Markt schieben. Es wird viel diskutiert, allerdings wird hier in der Diskussion immer häufig Behandlung und Beratung verwechselt. Chatbots für Beratung etc., spannende Sache, Prävention, spannende Sache, kann man sich angucken, gibt es auch schöne erste Studien zu. Aber, und Herr Weber, das haben Sie in einem Ihrer Artikel, glaube ich, sogar selbst herausgearbeitet, Chatbots wirken nur empathisch, weil sie darauf trainiert sind, zuzustimmen. Und genau das unterscheidet sie von eben echten Menschen ausgebildeten psychotherapeutischen Fachkräften, die eben auch manchmal unangenehme Einsichten vermitteln müssen. Das ist was ganz anderes. Also es ist so ein bisschen wie der Vergleich, ich kann jemanden zwar eine Replik, eine Imitation von Empathie machen, aber ich kann genauso wie ich jemanden eine Imitation davon sagen kann, hey, so und so sieht und riecht das Meer. Manche Dinge muss man wirklich selbst erleben und da reicht nicht ein Imitat.
Herr Kronberg, zum Schluss jetzt noch die Frage an Sie. Also wir hatten über die geplanten Nachbesserungen des Gesetzes gesprochen. Wie bewerten Sie diese Nachbesserungen?
Generell ein komplexes Gesetz und jetzt hier Vorhersagen zu machen, fällt mir schwer, würde ich auch teilweise unseriös finden. Aber meine Sorge ist im Endeffekt, dass wir in ein paar Jahren wieder in so einer Runde sitzen und uns quasi dieselben Dinge sagen, weil in dem Gesetz keine Evaluation für die Änderungen in der Psychotherapie vorgesehen sind, wohl aber für andere Teile des Gesetzes. Und da frage ich mich, das ist ein wichtiger Teil. Wieso wird er nicht evaluiert, damit wir nachher wenigstens wissen, ob es das gebracht hat oder nicht?
Haben Sie denn eine Antwort?
Nein, ich habe leider keine Antwort darauf.
Haben die anderen eine Antwort?
Naja, wir werden uns die Zahlen der sicherlich, also ich denke schon, dass es Forschung geben wird, da ist ja sozusagen mein Berufsstand sehr aktiv drin, weshalb wir da eben uns auf Fakten stützen wollen, aber ich teile das in der Tat, dass manche Dinge müssen wir stärker evidenzbasiert ausrichten und nicht einfach nur an Budgetdeckeln auf der einen Seite und in der Tat auch vorhin nochmal zu dem Punkt mit den psychodynamischen Verfahren, die haben auch eine wissenschaftliche nachgewiesene Wirksamkeit. Und deshalb gibt es sie auch zu Recht in der Versorgung.
Sollte sich die Bundesregierung bei der Budgetierung, Vergütung und Qualifizierung in der Psychotherapie nicht bewegen, wird das zu großen Engpässen in der Zukunft führen. Das sagt die Präsidentin der Psychotherapeutenkammer, Andrea Benecke. Letzte Frage an Sie alle drei. Hat sie recht? Vielleicht Herr Kronberg, Sie zuerst.
Ja, ich habe immer noch keine Glaskugel und kann keine Vorhersagen wie die Zukunft machen. Aber wir haben jetzt hier seit Monaten über Geld gestritten. Und relativ wenig über Zuteilung. Und wir sehen in unserer Studie, dass von den Entlassenen nur 26% unter der jetzigen ehemaligen großzügigeren Vergütung das passiert. Wenn wir an diesen Engpässen, die Frau Benecke nennt, arbeiten wollen, würde ich mir wünschen, dass wir uns anschauen, wie Patienten und Therapeuten zusammenkommen. Und da gibt es ein paar gute Punkte im Gesetz und ein paar eher schlechte, die wir eben rausgearbeitet haben.
Herr Weber.
Ja, was genau passieren wird, ist echt nun wirklich schwer zu sagen. Aber ich vermute, dass es eine ähnliche Entwicklung gibt wie in europäischen Nachbarländern, wo der Kostendruck weiter steigen wird und das Folgen hat bei der Zuteilung von wie vielen Stunden, was die Beizahlungen sind. Also ich glaube, dass sich das alles verschärfen wird. Und anders als Frau Jochim glaube ich auch, dass KI eine große Rolle gewinnen wird. Das muss ja nicht unbedingt sein, dass der Therapeut 1:1 versetzt wird, sondern überbrückt, Wartezeiten überbrückt, assistierend wirkt. Aber da sind die Potenziale, glaube ich, sehr groß. Aber das wäre ein eigenes Thema.
Haben wir auch schon behandelt. Frau Jochim, Sie haben das letzte Wort.
Ja, das ist eine völlig richtige Einschätzung, die Sie zitiert haben. Ohne die Bewegung bei Budgetierung, Vergütung und Qualifizierung drohen wirklich Engpässe. Denn diese drei genannten Punkte sind exakt die, an denen sich entscheidet, ob Versorgung auch noch in vielen Jahren trägt und nicht nur jetzt. Ohne verlässliche Vergütung sinkt die Anzahl der zu behandelnden Fälle. Ohne finanzierte, und darauf spielte die mit der Qualifikation ein. Wir haben noch einen sehr großen weiteren Nebenschauplatz, wodurch eine Gesetzesreform der Fachweiterbildung der Psychotherapeuten, der Berufserwerb blockiert ist. Das heißt, wir steuern in einen Fachkräftemangel zu, ohne eine Finanzierung der zukünftigen Fachweiterbildung wie bei den Fachärztinnen. Und beides zusammen führt zu genau den Engpässen, vor denen die Kammerpräsidentin gewarnt hat.
Sparzwang bei der Psychotherapie. Welche Folgen haben die Kürzungen? Das war das Thema in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei heute Dr. Christina Jochim, Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, Christoph Kronenberg, Gesundheitsökonom an der Universität Duisburg-Essen und Christian Weber, Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Danke an die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul und ich sage auch danke für Ihr Interesse.